Hier hat Elva Ruhn-Christinsdott hier die Solo-Geige übernommen. In Johann Sebastian Bachs Konzert für Violine in D-Moll, dazu das Solistenensemble Kaleidoskop. Schön, oder Knut?
Das war wundervoll.
Ja. Knut Elzermann, der Mann, den man hier beim RBB eigentlich nicht mehr vorstellen muss. Filmkritiker, Moderator, Drehbuchautor, Regisseur und Autor. Und in dieser Funktion bist du heute auch mein Gast. Du hast tatsächlich ein Buch über Bach geschrieben. Das ist in dieser Woche gerade rausgekommen, über Johann Sebastian Bach. Dein roter Faden dabei sind die Kino- und Fernsehfilme, die es über ihn gibt. Und was ich schon vorweg schicken kann, es ist eine einzige Liebeserklärung an diesen Komponisten. Und weißt du was, wir fangen jetzt auch gleich mal mit dem Präludium an, Kapitel 1 in deinem Buch. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt Bach wahrgenommen? Kannst du dich erinnern, wie war das?
Also wie viele Liebende kann ich mich gut erinnern an dieses Erweckungserlebnis. Also es war, das muss mit 12, 13 gewesen sein. Wir kommen ja aus einer sehr atheistischen Familie. Also meine Eltern sind nicht in die Kirche gegangen oder so, aber schon in Konzerte. Und ich habe dann irgendwie ein Plakat gesehen in Berlin. Da hieß es eben Weihnachtsoratorium Johann Sebastian Bach mit den Thomanern. Das war schon was Besonderes und habe mir ganz tapfer Karten gekauft, meine Eltern auch mitgenommen. Die sind auch mitgekommen, weil ich das Wort auch so schön fand, mal ganz banal, Oratorium. Ich wusste gar nicht, was das wirklich ist. Ich dachte, es ist vielleicht sowas Szenisches. Aber Thomaner kannte ich natürlich. Und ich muss wirklich sagen, es waren die ersten drei Kantaten. Das war meistens so. Eve, das war ein Erweckungserlebnis, was ich nie vergessen habe.
Mit 12, 13, das ist doch Wahnsinn.
Aber es ist eben, ich sage immer, die Leute sagen so oft, Bach ist so schwer. Und für junge Leute, das stimmt ja überhaupt nicht. Bach nimmt uns so mit, gerade mit seinen wunderbaren Melodien. Und ich weiß noch, dieses erst auf Erden kommen Arm mit dem Chor und so eine Art Rezitativ. Also ich dachte, du hast noch nie in deinem Leben, es war ja auch so, schönere Musik gehört als das. Und es war um mich geschehen. Bis heute. Ich sag mal, da ging die Sonne auf und die geht hoffentlich bis zum Lebensende nicht unter. Denn das ist eine Musik, die mich begleitet, die mich tröstet, die mich umfängt, die mich beschäftigt, erschüttert, bewegt. Also Bach ist wirklich der musikalische Heilige meines Lebens. Und das begann eben mit dem Weihnachtsoratorium. So geht es aber, glaube ich, vielen Leuten.
Wahnsinn. Und du hörst jeden Tag eine Bach-Kantate, habe ich gehört? Das glaube ich nicht.
Ja, ich versuche wirklich, du, das ist eines meiner Vorhaben auch. Es gibt ja diesen wunderbaren Podcast, den Bach-Kanal, wo Maul und Schrammig zusammen jede einzelne Kantate analysieren. Und ich fange auch immer wieder von vorne an. Ich versuche wirklich, alle 200 Kantaten zu verstehen. Dank dieses Podcasts geht das auch ganz gut und zu begreifen, was ist zum Beispiel theologisch, was steht dahinter. Das habe ich ja gerade gesagt, ich komme aus einer atheistischen Familie. Bach ist für mich wirklich, das sagt man ja oft, der fünfte Evangelist. Durch ihn habe ich überhaupt erst begriffen, was Weihnachten geschehen ist, was das Weihnachtswunder ist, die Auferstehung, also das Passionsgeschehen. Das habe ich alles durch Bach erst verstanden und ich verstehe auch jetzt erst, dass die Kantaten, denkt man ja manchmal, nicht so barockes Wortgeprassel sind, nicht, wenn man einmal so reinhört, Text und manchmal schon befremdlich, sondern dass das sich immer bezieht auf den Sonntag, dass es immer eine tiefe inhaltlich-theologische Auslegung gibt. Und ich versuche das wirklich bis zum Lebensende noch zu schaffen, Eve. Es gibt ja diesen berühmten Satz, kennst du bestimmt auch von Brahms, der hat so wunderbar gesagt, ich will so lange leben, bis die Bach-Gesamtausgabe zu Ende ist. Und so ist es bei mir mit den Kantaten. Also lebensverlängernde Maßnahme.
Und weil du übrigens gerade Maul und Schrammig erwähnt hast, Michael Maul vom Leipziger Bachfest hat dich als Bach-Nerd dorthin natürlich auch eingeladen Mitte Juni. Und Schrammig, das ist ja unser Bernhard Schrammig hier, unser Experte für alte Musik, da hast du so ein bisschen Expertise herbekommen, hast du dir also schon helfen lassen?
Genau, also ich bin wirklich inspiriert durch diesen wunderbaren Podcast, den die beiden jetzt schon seit vielen Jahren machen, der mich übrigens auch durch die Corona-Zeit mitgetragen hat. Mhm. Das war so tröstlich, dann die beiden zu hören und ich bewundere das auch sehr. Ich bewundere Menschen wie die beiden, die alles wissen über Bach, alles und die sich so klug unterhalten und trotzdem nicht über die Köpfe hinwegschießen, sondern uns immer mitnehmen und unakademisch im gewissen Sinne sind, obwohl sie wirklich sehr, sehr akademische Menschen sind. Also ich fand das so anregend, habe auch versucht so zu schreiben, also Menschen zu erreichen, sie zu begeistern. Da bin ich so dankbar dafür. Und es war übrigens auch eine Anregung vom Bachfest. Ich bin vergangenen Jahr schon mal eingeladen worden von Michael Maul, vom Chef, der sagt, erzähl doch mal was über Bach und Film. Und da habe ich angefangen, auch vieles zu sehen, was ich noch nicht kannte. Dachte mir, Mensch, jetzt kannst du auch ein Buch drüber machen. Und habe den beiden das Buch dann auch gewidmet. Also ist für Schrammig und Maul.
Genau. Und dieses Buch hat 12 Kapitel, die wie in einem Musikstück sich an Bachs Leben auch so ein bisschen langhangeln. Ja, mit Präludium hatten wir jetzt quasi schon. Wichtig ist ja bei dir auch als Filmexperte, dass es um den bewegten Bach geht, Komponist im Film. Also Bach bewegt, der Komponist im Film, so heißt sein Buch. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, gut, da ist es jetzt mal raus. Da gibt es beispielsweise die Kapitel Bach wird Serienheld oder auch, das ist glaube ich sogar noch davor, nach dem Leben gemalt. Ich muss gestehen, ich kenne gar nicht so viele Bach-Filme. Ich habe ja gerade auch rausgehört, du hast auch nicht alle gekannt.
Ja, klar.
Hat die DEFA nicht mal eingedreht?
Ja, es sind diese vier Teile. Das ist eigentlich nicht direkt ein DEFA-Film, sondern eben ein Film des DDR-Fernsehens, aber im hergestellt im DEFA-Studio. Filmstudio für Spielfilme. Unglaublich aufwendige Produktion von 1985 war ein Bachjahr. Wir sind übrigens jetzt auch in einem
Bachjahr.
Merkt man vielleicht noch nicht so ganz, kann auch kommen. Also 340. Geburtstag, 275. Todestag. Damals war es eben auch ein Bachjahr. Und man hat wahnsinnig aufwendig 4 Teile dann inszeniert. Lothar Bellack hat das gemacht. Ulrich Thein spielte einen Bach, der noch Gültigkeit hat für mich. Also ich habe mir das alles nochmal angesehen. Man sieht das natürlich mit Abstand der Jahre auch kritischer, schaut genauer hin. Aber das trägt wirklich immer noch, es ist eine Annäherung an Bach. Thein war ein brillanter Schauspieler. Er spielte selber auch Orgel und Klavier. Den hört man zwar nicht, aber er spielt ihn trotzdem mit Instrument und es sieht sehr echt aus. Es sind doch Playback-Aufnahmen. Und er hat auch so was Weltfremdes ein bisschen manchmal, die tragische Seite seines Lebens. Also man kann das gut sehen. Und Eve, was mich sehr verblüfft hat übrigens, Lothar Bellack war ja auch Chef also des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden, also durchaus auch ein Parteifunktionär, wenn man so will, innerhalb des Fernsehens. Aber er hat ja immer wieder deutliche religiöse Bezüge, die stärker sind als in anderen Filmen. Also immer wieder ist ja auch wirklich der gläubige Bach zu hören. Bestimmte Bilder sind so aufgebaut, dass sie was ja von einer anderen Dimension haben, Licht erfüllt, von außen strömt dann plötzlich Licht herein. Ich fand das sehr interessant, dass ausgerechnet einer DDR-Renommierproduktion, das ist es ja, dieser religiöse Gedanke nicht ausgeklammert wird, sondern Teil der Erzählung ist.
Und kann man heute noch gucken?
Kann man wirklich gucken, gibt es auch auf DVD, die meisten Filme, die ich bespreche. Und es lohnt sich unbedingt, sich das nochmal anzusehen. Ich bin ja dann auch ins Archiv gegangen, in den Fundus in Adlershof, den gibt es nämlich noch, und habe mir auch mal seinen Rock angezogen. Er hat so einen Alltagsrock immer an. Ja, so einen grauen Alltagsrock. Sieht man im Buch auch hin, ganz hinten das Autorenfoto, hast du noch gar nicht geguckt.
Das habe ich nicht gesehen.
Ganz hinten ist das erst, weil ich wollte es natürlich auch nicht in die Mitte des Buches packen. Aber es war auch schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, diesen Alltagsrock zu tragen, den Ulrich Thein immer anhatte.
Aber sag mal, gibt es eigentlich einen Bach Ost und Bach West im Film?
Es gibt natürlich unterschiedliche Produktionen, du hast ja am Anfang schon gesagt, also man staunt übrigens, es sind sehr viele, es gibt viel mehr Bach-Filme, als man denkt, hat sicherlich was damit zu tun, natürlich, dass er unser großer Komponist ist, aber auch damit, dass man so viel ja nicht weiß. Also wir denken immer, wir haben so ein Bild von Bach, das ist ja ganz schwammig und ganz ungenau und die Persönlichkeit können wir schwer greifen, da hat man als Filmemacher oder Macherin doch eine gewisse Freiheit und kann sich da frei inszenieren gewissermaßen, man kann sich immer wieder einen neuen Mythos Bach schaffen und natürlich gibt es da unterschiedlichste Produktionen. Ganz bedeutsam ist von 1968, das ist ein Meilenstein, der Film Die Chronik der Anna Magdalena Bach vom Paar Straub-Huillet, Schwarz-Weiß. Gustav Leonhardt, den kennen natürlich viele als so überragenden Bach-Interpreten, damals war er noch gar nicht so berühmt, spielt den Bach. Und das ist zum Beispiel ein Film eben aus dem Westen, der atmet so den Zeitgeist von 68. Brecht ist da das große Vorbild, deshalb auch diese Chronik, nicht das Chronik, Mutter Courage ist ja auch eine Chronik. Also es wird ganz episch erzählt, kein Mensch glaubt, dass Leonhardt Bach sein könnte. Der sieht ganz anders aus, ist groß, spricht mit niederländischem Akzent. Das sind aber Verfremdungen. Damit will man zeigen, Leute, was wir euch hier präsentieren, das ist eine Inszenierung. Das ist was Gemachtes. Das ist nicht Bach selber. Wir streben gar keine Ähnlichkeit an. Aber was natürlich sehr reizvoll an diesem Film ist, den ich sehr empfehlen kann, spröde, aber auch sehr ehrlich, ist diese langen Musikaufnahmen. Das gab es bis dahin nicht. Dass man wirklich praktisch O-Ton, wenn die das spielen, ist es der O-Ton. Ich sag mal, es ist wie so eine Live-Übertragung aus der Barockzeit. Das ist schon faszinierend.
Weißt du, was ich gerade überlege, ist es vielleicht auch so, dass die Filme über Bach sogar, also andersrum, das Bach-Bild der jeweiligen Zeit geprägt haben?
Das könnte durchaus sein. Also ich habe mich ja damit auch in dem Buch intensiv auseinandergesetzt, überhaupt auch mit dem äußerlichen Bild von Bach. Das ist wirklich das Grundthema des Buches. Es geht um die Erscheinung von Bach als Figur in den Filmen. Es gibt so ein paar Exkurse, wo es Bach-Musik verwendet worden vielleicht. Es gibt auch einen Dokumentarfilm, Living Bach, den ich sehr, sehr mag, wo es um die weltumspannende Bach-Gemeinschaft, die Fangemeinschaft geht. Im Mittelpunkt steht aber wirklich die Erscheinung von Bach. Und ich denke auch, dass Filme, aber auch Gemälde, Romane, also dieser berühmte Roman eben Anna Magdalena Bachs, das ist ja gar kein Tagebuch, aber es ist so geschrieben worden, die prägen, also künstlerische Visionen prägen dieses Bild ganz nachhaltig. Und das finde ich auch hochinteressant zu sehen. Also dieser jähzornige Bach taucht immer wieder auf, nicht? Also der viel Ärger hat mit seiner Obrigkeit, wo ich mal sage, hatte er durchaus, aber es ist natürlich auch nur ein gut dokumentierter Teil seiner Biografie. Es gibt noch ganz andere Seiten, wo man teilweise wirklich Fantasie braucht und Liebe, um sich das vorzustellen.
Also den Film mit Gustav Leonhardt hast du ja jetzt schon mal empfohlen, aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt, einen Film, der am dichtesten dran ist, also der den Mythos Bach interpretiert und aber zugleich ein authentisches, menschliches Bild von ihm zeigt.
Also ich finde ganz schön, den kennen wahrscheinlich jetzt auch viele, der ist auch mit so einem Anlass gewesen, auch der Rahmen in meinem Buch, wirklich den Film mit David Striesow, der zu Weihnachten gelaufen ist,
Recht
Bach, ein Weihnachtswunder, genau, der ist auch noch in der Mediathek und wird dann noch lange sein. Das ist so ein Film, auch nicht untypisch, wo man sich eben mit viel Fantasie annähert. erinnert. Also ja, wie sagt man so schön, die Bach-Polizei, die muss da schon wachsam sein und sagt, das stimmt alles so nicht. Aber das macht gar nichts. Der Film hat sehr viele Menschen erreicht. 5 Millionen Leute haben den gesehen. Striso, auch ein Bach-Verrückter, auch ein Musiker selbst, ein Klassikbegeisterter, spielt eben so eine ganz menschliche Figur. Danach fragst du ja gerade auch. Also genau. Jemand, der auch überfordert ist. Natürlich, muss man sich mal vorstellen, dieser Arbeitsalltag, Woche für Woche eine Kantate schaffen. Hier ist es ja die Zeit kurz vom Weihnachtsoratorium. Er ist genervt. Die Familie, die rasselt ständig durchs Wohnzimmer oder durch die Komponierstube. Und ich finde, das spielt Striso wirklich sehr, sehr schön. Und er spielt dann eben auch diesen wunderbaren Augenblick, wenn dann zum ersten Mal dieser Eingangschor erklingt und er dirigiert. Kann man auch drüber streiten. Das ist, glaube ich, eher so eine 19. Jahrhundert-Konstruktion. Also der Dirigent vor dem Orchester. Mhm. Aber gut, er dirigiert und er spielt das so schön. Diesen Augenblick, wo alles vergessen ist, wo alles schön ist, Eve. Und das stelle ich mir auch so vor bei Bach. Nicht all die Bedrängnisse, die vielen Ärgernisse, aber auch die vielen Todesfälle, die vielen Kinder, die gestorben sind. Wenn er dann Musik gemacht hat, so stelle ich mir das vor, dann war er wirklich ganz bei sich und ging auf in seinen wunderbaren Schöpfungen.
Und das passiert ja uns auch mit seiner Musik,
ja,
oder?
Ist doch so.
Genau. Übrigens, sein Buch endet mit einem Kapitel, das hast du Besuch beim Thomas Cantor überschrieben, aber du hast den jetzigen Thomas Cantor besucht, ja. Andreas Reitze, das finde ich total klasse. Der ist seit 21 übrigens der 18. Nachfolger von Johann Sebastian Bach. Und hast du die Bach-Tradition bei ihm spüren können?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja generell, das Buch besteht ja zum einen ganz praktisch, glaube ich, als Filmführer aus den einzelnen Filmen. Gibt es auch in anderen, wo man gucken kann, wo kann man die Sachen sehen, welche DVDs gibt es, was kann man streamen. Und dann sind es eben Besuche bei Bach-Fans, bei Leuten, die Bach lebendig halten. Das war sehr bewegend. Ich war in der Staatsbibliothek, habe die Originalpartitur der Matthäus-Passion sehen dürfen. Also da musste ich mich erstmal kurz hinsetzen. Das hat mich dann auch umgehauen, dieser Anblick. Also solche Begegnungen. Und ich war tatsächlich auch beim Cantor dann. Ich muss dazu sagen, das ist natürlich ein aktuell arbeitender Mensch. Der hat einen Chor zu leiten, Aufführungen zu machen. Also
man kriegt da gar nicht so leicht einen Termin, vermutlich.
Es war sehr, sehr schwierig. Es war auch sehr begrenzt. Ich durfte eigentlich bei einer Probe dann noch dabei sein. Es war auch sehr schön mit den Thomanern. Es hat mich schon sehr berührt, aber ich verstehe ihn auch gut. Der Mann macht seine Arbeit. Und wenn da immer Leute kommen wie ich, die dann schon die Aura so sehen und beschwören, so richtig toll findet er das nicht. Das kann ich gut verstehen. Ihm ist natürlich klar, welche Wucht dieses Amt hat. Das ist ganz logisch.
Aber und sag mal, ist sein Alltag dann der wie von Bach damals so ungefähr?
Ich glaube, man kann das schwer vergleichen. Also er komponiert ja zum Beispiel auch nicht selbst. Das betont, es gab ja auch schon Thomas Cantoren, die selbst auch geschrieben haben. Das macht er nicht. Er hat aber eben diesen Kantatenjahrgang immer wieder. Er muss Kantaten einüben, die großen Oratoren. Das macht er. Arbeitet sehr intensiv mit den Jungs. Das sind ja doch meistens ganz junge Menschen noch. Das hat mich sehr beeindruckt. Also der Alter unterscheidet sich schon. Er hat einen riesen Stab. Also da gibt es Stimmbildner und Bildnerinnen. Es gibt die Leute, die für den Chor arbeiten. Lehrer, Lehrerinnen. Also das hatte Bach ja alles nicht. Er war wirklich fast auf sich gestellt, hatte ein paar Mitarbeiter. Also das ist schon ein großer, großer Unterschied. Und der hat eben, der aktuelle Cantor Reitze, mitgearbeitet auch an diesem Bach-Film. Also er hat David Striso zum Beispiel gezeigt, wie würde man so dirigieren, wie macht man das. Also er war Fachberater. Auch darüber haben wir dann natürlich ein bisschen gesprochen.
Bach bewegt. Damals wie heute, würde ich mal sagen, im Falle des neuen Buches von Knut Elzermann ist das wörtlich gemeint. Es geht um den Komponisten im Film, aber eben nicht nur, wie wir gehört haben. Du hast so viel da reingepackt, es ist unwahrscheinlich. Das Buch ist im Bebra Verlag erschienen, hat nur 176 Seiten bei so viel Stoff mit vielen Fotos. 20 Euro kostet das. Und du wirst es am kommenden Mittwoch vorstellen.
Ja.
Das ist dann die Buchpremiere um 20 Uhr im Pfefferberg Theater im Prenzlauer Berg, also in der Schönhauser Allee. Ich weiß auch, dass Herr Maul anwesend sein wird.
Natürlich,
weil die Bernhard kann, glaube ich, nicht. Es gibt noch ein paar Karten, aber weißt du was? Du musst mir die Geschichte jetzt doch nochmal erzählen. Er hat es mir vorhin schon erzählt, nämlich dort wird Geige gespielt. Ganz kurz, wenn du es schaffst.
Wenn ich schaffe, also ich schreibe ja sehr, sehr gerne in Zügen immer. Und ich habe dann auch geschrieben, von Köln nach Berlin dauert der. Und neben mir saß ein ganz junger Mann, der hatte sich da höflich dazugesetzt, hatte einen Geigenkasten mit und irgendwann sprach der mich an und sagte: Seien Sie mal nicht böse, aber ich bin so neugierig, ich sehe Sie schreiben über Bach. Was ist denn da? Was schreiben Sie denn da? Und da habe ich ihm das erzählt und wir haben uns dann kennengelernt und ich merkte, es also ganz toller, junger, begabter Mensch, der an der UdK Geige studiert, Robby Wiegand, und dann haben wir einfach beschlossen, weißt du was, diese Zugbekanntschaft wird jetzt noch veredelt, dadurch, du spielst also bei meiner Buchpremiere. Und das freut mich riesig, hat extra das Bach geübt und wird also 3 Stücke dort spielen und wirklich damit diese Buchpremiere, denke ich mir, auch musikalisch nochmal zum Ereignis machen.
Wunderbar, nächsten Mittwoch, 20 Uhr im Pfefferberg Theater. Knut, es war schön, mit dir auch mal über Bach zu reden.
Ja, wunderbar.
Ganz wunderbar.
Vielen Dank, danke dir
Knut
sehr.
Knut Elzermann auf Radio 3 und natürlich gibt es jetzt nochmal Bach.